Herzlich willkommen zum BDR-Denklabor. Hier ist der dritte Teil der Folge 33, die wir zum Berliner Gespräch produziert haben. Es fand im Dezember 2024 im Deutschen Architekturzentrum DATZ in Berlin statt und trug den Titel »Was ihr wollt – Annäherungen zwischen Architektur und Öffentlichkeit«. Darin ging es um das Verhältnis zwischen Architekturfachwelt und breiter Öffentlichkeit. Im folgenden Vortrag spricht Daniel Luchterhand. Als Stadtplaner betreut er mit seinem Hamburger Büro Luchterhand und Partner Wettbewerbs- und Vergabeverfahren für Architektur- und Stadtplanungsaufgaben. Dabei gestaltet er auch Beteiligungsprozesse, um Bürgerinnen und Bürger in Planungsprozesse und Entscheidungen einzubinden. Unter dem Titel »Von der Aufgabe, eine gemeinsame Sprache zu finden« spricht Daniel Luchterhand über Fallstricke in der Kommunikation mit Nichtfachleuten und darüber, was Architektinnen und Architekten dabei verbessern können.
Tag zusammen. Um einer Sache gleich anzuknüpfen, das ist eben gesagt worden, ich glaube, man muss zu den Menschen gehen und mit ihnen ins Gespräch kommen. Und davon will ich so ein bisschen nicht berichten, aber doch zumindest aus meiner Erfahrung doch ein bisschen was teilen, weil ich hin und wieder hingerufen werde, weil Menschen was auf der Seele brennt oder ihnen etwas auf die Seele gebrannt wird, weil in der Nachbarschaft was passiert. Und dann gibt es auf einmal Anlässe, über Städtebau, Stadtentwicklung, Architektur ins Gespräch zu kommen. Und dann wird es interessant. Ich habe keine Folien vorbereitet. Ich habe das einfach mit Sprache, will ich das mal versuchen, Ihnen zu illustrieren, was mir durch den Kopf geht. Und habe mir da so ein paar Gedanken gemacht, weil das auch so mich seit vielen Jahren tatsächlich begleitet, dieses Thema der Kommunikation und der richtigen, der angemessenen und der gemeinsamen Sprache. Ich habe häufig das Vergnügen, Veranstaltungen moderieren zu dürfen. Und ich bin in der Tat dann auch häufig Übersetzer. Weil die Kolleginnen und Kollegen, die Planung vorstellen, immer wieder unterbrochen werden müssen, weil sie GRZ, GFZ und BGF, DTV, Resilienz und DBA, Innovation, Multikodierung und so unters Volk schmeißen. Und es braucht ja dann schon auch nochmal einen Hinweis, was ist eigentlich DTV? Und das ist jetzt nicht PEN, ne? Verlag, so, sondern kommt eher so aus dem verkehrlichen Bereich. Also dann gibt es ja noch andere zauberhafte Begrifflichkeiten im Alltag. Und ich kann ja auch nachvollziehen, dass man mit so einem Begriff der Innovation und so um sich schmeißt oder dem einen Raum schmeißt. Und der ist ja dann in dem Moment auch vollkommen leer, weil nicht klar ist, worauf bezieht sich das denn eigentlich? Und wenn wir die Zukunft beschreiben, ist ja auch klar, dass wir vielleicht gar nicht wissen, worin die Innovation besteht. Das ist ein Dilemma, in dem wir uns befinden. Und gleichwohl geht es darum, deutlich zu machen, dass man daran ja arbeitet und was es denn heißen kann. Also, auf der Bühne dann unterbreche ich gelegentlich, dann kommen noch so VGV, RPW und andere Geschichten dazu. Es macht auch manchmal Spaß und es gibt automatisch, in dem Moment, wo man dann das ein bisschen unterbricht, bringt es auch Lockerheit auf einmal rein und im Publikum tut sich was. Ich akzeptiere das auch, es gibt ja diese Fachlichkeit und die darf man nicht beiseite schieben, aber die Frage ist, kommt es denn da drüben überhaupt an? Gelegentlich ist es dann auch so, und ich weiß nicht, die Architekten machen das ja auch, die wildern dann ja auch in anderen Fachbereichen. Marketing zum Beispiel ist total schön, wenn die sich beim Marketing umsehen. Und dann auf einmal so Pain Points finden in der konsistenten User Journey. Na? Da hole ich mir dann auch kurz mal mein Wörterbuch raus und überlege, was will uns der Mensch dort eigentlich sagen und will er die andere Seite überhaupt erreichen? Die Frage stellt sich durchaus auch. Und gelegentlich, das finde ich auch schön, sind wir ja kreativ als Planer und wir garnieren dann ja das, was wir planen, auch noch mit eigenen Wortneuschöpfungen. Jüngst hatten wir Energiesprossen im Programm. Wissen Sie, was das ist? Vegan. Nee, es ist in einem städtebaulichen Gerüst, gab es also, man könnte auch sagen, so Grünzüge oder Achsenverbindungen, die waren grün. Und da gab es auch Energiepfähle und also so im Boden, also so zur Energiegewinnung, und das sind also Energiesprossen. Also ist ja auch schön, bleibt ja haften. Bei mir jedenfalls hat es geklappt. Ich bin nicht sicher, ob die Öffentlichkeit das so verstanden hat. Aber in Verbindung mit einem Plan kann das ganz wirksam sein. Und es darf ja auch ein bisschen Poesie atmen. Wir sind ja nicht nur Technokraten, im Gegenteil. Manchmal ist es dann leicht und leer, ne? Das habe ich eben schon gesagt. Ich finde ja auch toll, das kennen Sie auch Marketing, aber da füttern wir dann wieder an urbane Stadtquartiere. Urbane, nachhaltige Stadtquartiere. Oder noch besser, urbane, nachhaltige, inklusive Stadtquartiere. Und urbane, nachhaltige, klimaresistente, inklusive Stadtquartiere. Oder sogar das Maximum urbane, nachhaltige, inklusive, klimaresistente Stadtquartiere für alle, wohlbemerkt. Ne? So. Das ist mal klar. Also es fristet ein gewisses Eigenleben, und wenn ich dann noch lese, wohnen, arbeiten und leben, dann frage ich mich immer, was fehlt ja eigentlich noch? Ja. Und dann gibt es ja Pläne. Wir sprechen ja über die Sprache. Das sind ja nicht nur Worte, sondern es ist ja auch Sprache. Die Lesbarkeit der Pläne für Laien. Nicht immer gelingt das, so der ganz zarte Strich. Wir haben ja letztes Jahr die große Ausstellung gehabt im Rahmen des Architektursommers mit sämtlichen, fast, allen Architekturwettbewerben der Höhingschen Zeit, unserem Oberbaudirektor. Und das war bemerkenswert, aber es war auch bemerkenswert, vieles nicht lesbar für die Öffentlichkeit, für euch alle, für Sie alle sicherlich schon. Auch inhaltlich in den Plänen denkt man manchmal, und jetzt nehme ich nochmal das Wort von unserem Oberbaudirektor Franz Josef Hüing in den Mund, weil ich das auch eindrucksvoll finde. Er nimmt gerne für so einen ganz klassischen Städtebau in Rasterform den Kartoffelstempeldruck Städtebau in den Mund. Und dann fragt man sich auch, wo ist eigentlich so die menschliche Dimension? So der Bezug zu denen, die da vielleicht mal wohnen, oder wenn dann andere einfach Menschen auch informieren will darüber oder beteiligen möchte, wo ist der Bezug zur Öffentlichkeit, zur Gesellschaft? Und nicht immer ist das so lebendig, wie wir uns das vorstellen, oder dann in der Debatte, ich habe ja viele Preisgerichte zu begleiten, diese Ruhe in der Architektur, diese Ruhe und diese Gelassenheit, diese Schlichtheit. Das ist schwer zu vermitteln gelingt, hat seine Berechtigung durchaus, aber eben auch nicht immer. Und man fragt sich dann auch, der Sprech, klappt das denn so? Und wie kommt das Ganze denn so an? Kommunikativ. Wenn es gut läuft, Durchzug beim Publikum, in der Öffentlichkeit. Die nehmen es gar nicht vielleicht richtig wahr. Wir sind noch mal davon gekommen. Wenn man mal so fragt, dann haben sie es verstanden. So, dann steht die Übersetzungsleistung an, und dann merkt man, jetzt müssen wir wirklich mal nach. Wir wollen ja auch was, wollen ja auch Menschen erreichen. Wir wollen nicht nur was erreichen, wir wollen auch Menschen erreichen. Manchmal gibt es dann Unverständnis oder schlimmer noch Missverständnisse. Wir haben nicht den gleichen Begriff von dem, was dort zu sehen oder worüber wir reden. Das ist dann, kann sich dann auch steigern, nämlich in Widerstand und Protesten. Da merken wir dann auch, dass die Sprache die Ursache dessen ist, vielleicht nicht die Ursache, aber zumindest der Grund dafür, dass die eben schon angesprochene Augenhöhe, wobei ich sage, fachlich kriegen wir die Augenhöhe nicht hergestellt, aber menschlich müssen wir doch hergestellt bekommen, das ist das Mindeste. Denn da gibt es keine unterschiedlichen Wertigkeiten zwischen denen, die es fachlich bearbeiten, und denen, die es dann nutzen, im Zweifel ertragen müssen, oder die wir zumindest mehr erreichen wollen. Also diese Augenhöhe, diese menschliche Augenhöhe, die Nachvollziehbarkeit finde ich wichtig dabei. Wenn die nicht hergestellt ist, dann ist der Widerstand möglicherweise vorprogrammiert. Ich frage mich oft, ist denen da vorne, die präsentieren, eigentlich klar, was sie da sagen und was sie damit bewirken? Sind sie auf die Reaktion auch vorbereitet? Oder anders gesagt, haben sie das mal antizipiert, dass das, was sie dort vortragen, auch Wirkung entfaltet? In der Richtung, wie sie das eigentlich gerne hätten? Haben sie mal über den Widerstand nachgedacht, den es auch erzeugen könnte? Und sind darauf entsprechend vorbereitet, um darauf einzugehen? Und bezogen auf die ästhetischen Fragen, die gestalterischen Fragen, vielleicht auch mal sich in Zurückhaltung zu üben gegenüber dem eigenen Werk und dessen Beurteilung und nicht die Beurteilung gleich mitzuliefern. Ist eigentlich besser, wenn man mal hört, ne? Wie findest du eigentlich? Und dann darüber sachlich ins Gespräch zu kommen. Carla Kowalski habe ich mal vor vielen, vielen Jahren im Vortrag erlebt und die sagte, das hat mich so beeindruckt und vielen anderen ging das auch so. Ich bin davon überzeugt, dass das gute Architektur ist und man kann das auch ganz, ganz anders machen. Und das fand ich einen schönen Gedanken. Das war nicht so dieses Absolute, sondern trotzdem die Überzeugung, die da drin steckte. Und das löst auf der anderen Seite, glaube ich, auch etwas Positives aus, dass da nicht der Gott vorne steht, sondern jemand ist, der sich menschlich einer bestimmten Fragestellung auch gestalterisch gewidmet hat und dazu einer Lösung, zu einem Lösungsvorschlag gekommen ist. Und ich frage mich auch, ist es Unwissen, das dazu führt oder vielleicht auch so eine Unbeholfenheit im Sprachlichen? Ich kann mir schon vorstellen, dass es etwas ist, was man im Studium ab dem zweiten Semester, wenn man so gebrieft wird, wie man sich künftig mit Architektur sozusagen dazu, ich erinnere mir das auch sehr gut, ne? Herr Pfeiffer hat damals auch gesagt, zu dem Hochhaus da in Dortmund von Gerber, dieses schöne Hardenberg-Hochhaus, das lernen Sie noch, dass das schön ist. Und es kursierte die These, da käme noch Klinker dran. Das hätte man nur weggespart. Im ersten Semester gingen die Herzen auf, der kommt vielleicht noch. Im zweiten Semester war man heilfroh, dass er weggeblieben ist. Gell? So. Ist es Fantasielosigkeit, frage ich mich dann auch manchmal bei denen, die da vorne vortragen, die Dinge einfach einfacher zu beschreiben? Oder ist es Eitelkeit, sein Werk als unverhandelbar zu sehen. Impulse gibt's auch aus der Öffentlichkeit, man ist ein bisschen flotter. Kommunikation ist ja keine Einbahnstraße, in beide Richtungen. Manchmal wünschen wir uns auch den Impuls von einer Seite, wir fordern ihn heraus. In einem Prozess mit Jugendlichen zu einem öffentlichen Raum war die Frage, entwickle, gestaltet eure Mitte, mitten in der Schule, hatten die Landschaftsarchitekten vorgesehen. Sollte so sein. Gab es einen Wettbewerb mit Schülerinnen und Schülern, Jugendlichen, unterschiedliche bis zur 12. Klasse hoch, einen Wettbewerb. Und die haben natürlich dort Modelle gebaut, Riesengitarren und so mitten auf den Platz gestellt, Brunnen noch und nöcher grün und so, alles eine Insel mit Palmen drauf und so. Alles bezaubernd, schön, natürlich nicht im Maßstab. Egal, die Architekten sollten es nachher, Landschaftsarchitekten sollen es übersetzen und in eine Form bringen. Und dann wurde das vorgestellt und die Schülerinnen und Schüler haben nichts wiedererkannt. Nichts wieder. Das war dann so zu einer formal ästhetischen Lösung gelandet, die vielleicht auch pragmatisch war. Da gab es ein bisschen Verkehr und so. Und dann war die Aussage der Schüler, zum Glück, so haben wir nicht gewettet. Und Gerkan hätte jetzt gesagt, da legen wir nochmal ein Blatt drüber, muss ja kein Transparent sein. Na? So und so war das auch. Die mussten wieder vorsprechen. Mit neuen Plänen, so ist es gebaut, es ist schön geworden und die Schülerinnen und Schüler identifizieren sich auch damit. Anders bei einer Straßensperrung, das waren jetzt dann Verkehrsplaner, das ist nochmal eine besondere Zunft, die musste gesperrt werden und die Leute, die dort wohnten, konnten da lange, ein halbes Jahr nicht durchfahren, mussten großen Bogen dreiviertel Stunde länger im Hamburger Südraum. Geht nur so. Gibt ja auch Fachleute, die da manchmal wohnen und ist auch nicht immer so geschickt vorgetragen von denen, gebe ich auch zu. Ne? Aber Blockverkehr, auch so ein Wort. Wissen Sie, was Blockverkehr ist? Wer es nicht weiß, Hände hoch. Ah, sehen Sie. Müssen Sie mal erleben. Das ist dann so, vormittags in die eine Richtung, nachmittags in die andere Richtung. So, Einbahnstraßenregelung. Ne? Die hatten jetzt mal gesagt, in einem Jahr machen wir das mal nur in eine Richtung. Und die eine Dame, so ein Trauerredner, die musste immer morgens eine Dreiviertelstunde weiterfahren, ne? Auch zum Heulen. So, und dann hatten die gesagt, Blockverkehr, richte das mal ein. Die Polizei hat gesagt, niemals machen wir das. Haben wir noch nie gemacht, machen wir auch nicht. Ne? Und dann haben wir gesagt, mach doch mal eine Probe. Nee, geht nicht. Aber der Druck war dann so groß aus der Öffentlichkeit, dass man gesagt hat, okay, wir probieren es mal. Und es ging. Und diese Beharrlichkeit auf die Fachlichkeit ist natürlich ist ernüchternd. Bei der U5-Planung in Hamburg, U-Bahnen sind ja bedingt beliebt, aber war eine lange Debatte. Die U5-Leute waren anfangs genauso. Wir wissen, wie es geht. Ihr nicht, aber vertraut uns. Und das ist ein schlechter Einstieg ins Gespräch. Und das haben die jetzt über mehrere Jahre gelernt. Auch die Ingenieure wissen jetzt viel besser und viel anschaulicher zu beschreiben, was auf die Menschen dort zukommt. Und sie haben sozusagen mit viel mehr Empathie, auch in den Formaten, wie Gespräche geführt werden, wie Dinge vorgestellt werden, viel, viel dazugelernt. Und das nützt dem Projekt. Und es hilft auch den Menschen, sich mit diesen Dingen, die auch eine Leidenszeit nach sich ziehen, zu arrangieren. Muss man einfach mal sagen. Und ich frage mich immer, warum kommt es immer wieder zu diesen Kommunikationslücken? Sorgt man sich als Architekt, als Architektin, als Opportunist abgestempelt zu werden, wenn man auf einmal darauf eingeht, was die andere Seite sich wünscht? Fehlt es irgendwie an Empathie? Ist es dieses Thema der persönlichen Betroffenheit angesichts von Kritik? Kann man das nicht so richtig ertragen? Ist es aber dann Arroganz? Es will ich gar nicht unterstellen, aber manchmal kommt es tatsächlich so an. Wir sind doch die Fachleute. Und warum treibt uns immer wieder so ein Durchsetzungswille? Dann kommt auf einmal die Machtfrage mit rein. So ein Keil in das Gespräch. Dann geht es auch nicht mehr um die Sache, sondern nur noch ums Recht behalten. Und das ist in unserer Demokratie tatsächlich auch ein bisschen misslich, dieses Mehrheitenorganisieren gegenüber Minderheiten. Das ist echt ein Problem, sag das mal so deutlich. Weil nicht die Verständigung im Vordergrund steht, sondern das Durchsetzen der vermeintlich besseren Lösungen. Das müssen wir, glaube ich, alle lernen. Also das Bewegen zwischen leidenschaftlicher Überzeugung und Zurückhaltung gegenüber einer absoluten Wahrheit. In diesem Spannungsfeld müssen wir uns als Planer begeben, so oder so. Das heißt nicht, dass wir schlechtere Architektur oder irgendwie danach lassen müssen oder weniger originelle Architektur erwarten dürfen. Aber wenn es originelle Architektur ist, warum soll die nicht überzeugen können? Ist doch albern zu sagen, das muss ich ja durchsetzen. Im Zweifel gegen den Willen, die werden schon in 20 Jahren begriffen haben, dass das geil war. Ne? Also, ich glaube, es ist wichtig, mal so ein paar Erkenntnisse, die Ambition zu besitzen, überhaupt verstanden zu werden. Und dabei sich selbst mal zuzuhören, aus der Perspektive derer, die davon nichts verstehen oder nur wenig verstehen oder nur im Alltag was verstehen. Das ist doch mal eine interessante Ambition, oder? Finde ich jedenfalls, kann ich nicht immer so. Die Empathie auch für das Gegenüber überhaupt erstmal aufzubauen, auch mal zu gucken, wie sind denn so die Reaktionen da, wie gucken denn die Gesichter, auch sie mal aus der Reserve zu locken. Resonanz nennt das der Soziologe Hartmut Rosa, übrigens empfehle ich sehr die Lektüre dazu, eigentlich auch oft zitiert so, hat auch was mit der Leiblichkeit zu tun, sich mal in den Raum zu begeben, das als sinnlich leibhaftige Erfahrung zu begreifen und nicht nur als Abkündigen von Ästhetik. Und dazu ist die Präsenz erforderlich, das sage ich ganz deutlich. Das kann man jetzt über den Deutschlandfunk, den ich ja auch höre, kann man sich informieren und auch etwas erfahren. Über die sozialen Medien gelingt es auch nicht, in Resonanz miteinander zu kommen. Also das Spürbare, so wie jetzt im Raum, ist, glaube ich, unerlässlich. Deshalb müssen wir zu den Menschen gehen, ob sie uns auffordern zu kommen, weil dort ein Projekt ist oder ob wir uns das gezielt vornehmen, weil wir sagen, wir müssen mit euch mal über Stadt sprechen. Dann wäre das die Initiative. Es wundert doch nicht, dass heute keiner gekommen ist, außer Ihnen. Was ich toll finde. Aber wenn die Öffentlichkeit sonst auch eingeladen ist, ist auch klar, dass die nicht kommt. Machen wir uns nichts vor. Also, und ich ermahne dazu, kein Machtspiel draus zu machen. Die Aufrichtigkeit ist zentral. Wir spielen viel zu viel mit Taktierereien, halten Informationen zurück, weil wir die Sorge haben, es könnte uns auf die Füße fallen. Ich glaube, uns fällt es nicht auf die Füße, aufrichtig mit den Dingen umzugehen und sie zu vertreten und reinen Wein einzuschenken. Und nicht gezielt Informationen wegzulassen. Das finde ich unredlich, ehrlich gesagt. Und ich glaube, wir müssen stärker davon getrieben sein, Lust zu empfinden, sich zu verständigen. Das klingt jetzt sehr, sehr pastoral, aber Sie wissen, was ich meine. Also wenn ich Angst davor habe, dass ich mich nicht verständigen kann, weil ich Widerstände vermute zu ernten, dann brauche ich eigentlich gar nicht erst anzufangen. Sondern ich muss ja darüber nachdenken, daran eine Lust gewinnen, jemanden zu gewinnen, den ich vermeintlich nicht auf meiner Seite weiß. Und deshalb sage ich auch lieber gewinnen statt besiegen. Also gewinnen im Sinne von Menschen von einer Sache gewinnen. Und dafür brauchen wir eine Fantasie zu einem, wir sagen das in der Soziokratie, Konsens, zum Einvernehmen. also die Lösung miteinander entwickeln, an der Lösung arbeiten, so dass man sein Einvernehmen dazu geben kann. Und das heißt auch agil zu sein. Muss man sich also Sorgen um die Architektur machen? Ich finde nicht. Sie wird wahrscheinlich anders ausfallen. Das ist doch nicht schlimm. Aber wir haben eine Beziehung dazu. So oder so. Im Zweifel erzählt die Architektur auch die Geschichte dieses Entstehens und dieses Diskurses. Kein Ego-Trip also, auch nicht für die Bürger im Übrigen, das muss ich auch sagen, die fahren da auch so ihre Ego-Trips in Sachen Stellplätzen und so weiter. In Tempelhof ist das gelungen, bei dem Wettbewerb, bei dem Verfahren zur neuen Mitte Tempelhof, wo ursprünglich Leute gesagt haben, baut nicht höher als das Rathaus am Tempelhofer Damm, niemals. Und am Ende ist es ein Entwurf geworden, der ein deutlich höheres Haus gezeitigt hat, weil die Öffentlichkeit verstanden hat und eingesehen hat und Einvernehmen erzielt hat, dass man das machen sollte, um einen größeren Park zu erwirken. Locker bleiben, kann ich nur sagen, von Anfang an. Im Gespräch bleiben, in Kontakt miteinander bleiben und dabei an guten Lösungen arbeiten. Zeit für Baukultur aufbringen, würde ich auch sagen. Ist auch ein Bildungsauftrag, übrigens in beide Richtungen. Ne, gegenseitig. Und wenn man keine Zeit hat, das ist ja das liebste Argument, wir haben keine Zeit, geschweige denn Geld, einen so ausführlichen Prozess miteinander zu machen, dann empfehle ich wenigstens mit einer solchen Haltung reinzugehen, weil es die Sache auch in der kurzen Zeit erheblich erleichtert, miteinander im Gespräch zu bleiben. Soweit meine kleine Predigt.
Das war der dritte Teil unserer Folge zum Berliner Gespräch. Sie finden alle Folgen des BDR Denklabors überall dort, wo es Podcasts gibt. Wir freuen uns, wenn Sie das Denklabor abonnieren und weiterempfehlen. Bei Lob und Kritik schreiben Sie uns, alle Infos dazu finden Sie in den Shownotes. Dort gibt es auch weiterführende Links zu dieser Folge.